Ja, es ist einerseits ein normaler Gottesdienst, aber es hat sich schon angedeutet, es ist auch kein normaler Gottesdienst. Wir verabschieden heute unseren Jugendreferenten David Joe Scheren. Der geht nicht einfach irgendwo hin, sondern er zieht in die Nähe von Berlin nach Wustermark, Ortsteil Elztal, um dort auf der Hochschule unseres Bundes Diakonie und Theologie im Master zu studieren. Heute senden wir ihn dorthin aus. Das ist für uns als Gemeinde etwas Besonderes, weil, soweit ich weiß, ist das seit mindestens 70 Jahren nicht mehr vorgekommen. Und darüber freuen wir uns auch, DJ, wenn es uns echt schwerfällt, dich zu verabschieden. Du wirst ja eine riesen Lücke hinterlassen. Du hast Gäste eingeladen, die heute extra wegen dir hier sind. Und ich begrüße alle Freunde von DJ und ich begrüße natürlich die Familie Scheer, die Eltern und Geschwister. Herzlich willkommen. Und natürlich auch die Jugend. Ihr habt schon die ganze Woche hier in der Gemeinde gelebt, habt eine Wohnwoche veranstaltet, die heute Mittag endet. Auch an euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ja, lieber DJ, wir schauen heute auf 5 gemeinsame Jahre mit dir zurück. Da werde ich nachher noch was zu sagen. Als Thema hast du dir heute den Herrn der Ringe gewünscht. Die 7-bändigen Narnia-Chroniken, das ist ein eindeutig christliches Werk. Beim Herrn der Ringe ist das anders. Das ist kein christliches Buch, aber beim Lesen merkt man, dass der Autor überzeugter Christ war. Und um diese Anspielung und Parallelen auch zum christlichen Glauben soll es heute gehen. Und ich darf euch ehrlich sagen, ich bin selbst überrascht, was da rausgekommen ist. Und das hängt damit zusammen, dass ich heute nicht alleine für die Predigt zuständig bin. Die Predigt wird heute aus 3 voneinander unabhängigen Teilen bestehen. Das hatten wir auch schon mal gehabt. Aber 2 Teile werden von Leuten kommen, mit denen du, DJ, in den letzten 5 Jahren zu tun hattest. Lass dich überraschen.
Ich bin Benjamin Teichrieb. Ich kenne DJ, glaube ich, seit, ich muss echt überlegen, 2019, 2020? 2019 war es. Von mir jetzt eine Szene aus den Filmen. Die Frage, die sich Frodo stellt und die Gandalf hier an Frodo zurückgibt, ist, was tun wir mit der Zeit, die uns gegeben ist? Und diesen ermutigenden Gedanken, den will ich auch DJ und euch allen heute mitgeben. Dazu habe ich 3 Bibelstellen und 3 Punkte. Gott bestimmt die Zeit. Gottes Plan ist voller Hoffnung. Und Gott beruft uns für unsere Zeit. Also, wie erwartet, was tun mit der Zeit, die uns gegeben ist? Es geht um Zeit an der Stelle. Und dazu lese ich als erstes aus Prediger 3, die Verse 10 bis 12 vor. Ich lese aus der Lutherübersetzung. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Ich persönlich liebe dieses Buch, den Prediger. Ich liebe allgemein die Weisheitsliteratur in der Bibel. Aber gerade Kohelet ist mir ein besonderes Anliegen. Salomo sieht etwas. Er sieht etwas in der Welt, in den Menschen. Er sieht, wie die Menschen sich abrackern, wie sie sich abmühen und versuchen, viel aus ihrem Leben rauszuholen. Versuchen, die Zeit zu kontrollieren. Versuchen, etwas in ihrer Vergangenheit zu ändern, die Zukunft zu erzwingen. Dinge, die vielleicht nicht sein sollten. Und er stellt eine Sache fest. Zeit ist ein Geschenk Gottes. Wir können diese Zeit nicht besitzen und trotzdem ist sie uns irgendwie anvertraut in gewisser Weise. Letztendlich haben wir weniger Kontrolle, aber es ist für uns wichtig, die richtige Zeit zu erkennen für etwas und diese Zeit auch zu genießen, die Gott uns gibt. Frodo beschwert sich, er wünscht sich, dass es alles nie passiert wäre, dass er den Ring niemals bekommen hätte. Aber Gandalf erinnert ihn, eigentlich kann er daran nichts ändern. Er muss jetzt nur entscheiden, was macht er da draus aus dieser Situation. Wir machen aus unserer Zeit, oder versuchen es zumindest, das Beste zu machen. DJ ist hier hingekommen und ist in eine Situation gekommen, in der er gemerkt hat, ich habe diese Zeit, was mache ich daraus? Was ist das richtige Timing? Die Kunst ist es, genau im richtigen Moment zu erkennen, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und das zu machen, was Gott für uns vorgesehen hat und nicht zu versuchen, etwas zu erzwingen, was vielleicht gar nicht dran ist. Jetzt beim Abschied von DJ ist die Frage nach Übergängen vorhanden. Wie wird DJ jetzt diese Zeit in der Zukunft verbringen? Wie werden wir diese Zeit ausfüllen, wenn DJ nicht da ist? Für DJ geht es in eine neue Lebensphase. Gott schenkt ihm eine neue Zeit, ein neues Ziel und wir müssen jetzt ohne DJ klarkommen. So wie es bei Abschieden eben ist. Gott bestimmt die Zeit für Dinge, die passieren. Und DJ, für dich ist es jetzt Zeit, ein neues Kapitel anzugehen. In Jeremia 29, Vers 11 schreibt der Prophet, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Kontext ist, dass das Volk Israel im Exil lebt, in Persien, Babel als die Hauptstadt hier benannt, und es ist ganz weit weg aus einer Heimat und 70 Jahre, also die Vollzahl der Generationen soll erfüllt sein und dann soll Israel zurückgeführt werden. Gott sagt, wenn diese Jahre voll sind, wird Gott sie heimsuchen und sie zurückführen, wird wieder sie hören. In Jeremia wird auch das Volk Israel mit einer Ehebrecherin, die immer wieder Ehe gebrochen hat, verglichen und Gott bleibt ihr trotzdem treu, immer und immer wieder. Und Gott erhört sie, wenn sie beten. Das Exil, was Frodo hier in dem Film erlebt, ist natürlich etwas ganz anderes. Er trägt eine Last, die hat er sich selbst aufgebürdet. Er, für alle, die den Film kennen, er steht selbst auf und sagt, er wird den Ring tragen, wo all die Mächtigen um ihn herum stehen und all die Leute, die eigentlich dazu in der Lage gewesen sein sollen, diesen Ring zu tragen, es nicht können, weil der Ring sie korrumpieren würde. Und er steht auf und trägt diesen Ring. Aber er merkt mit der Zeit, wie schwer diese Last eigentlich ist. Gandalf erinnert ihn, auch in dunklen Zeiten, wenn alles um ihn herum zu zerbrechen scheint, wenn alles schlimm ist, wenn er in der Dunkelheit von Moria gefangen ist, selbst da sind die Kräfte des Guten am Wirken. Als für DJ die Zeit war, den Ring aufzunehmen, ist er aufgestanden. Er hat's gemacht. Ich weiß, dass die Szene, wenn man sie anguckt, Frodo steht einfach auf, er springt einfach auf. Und so ist es auch mit DJ, ihr kennt ihn. Er springt auf, wenn es um Verantwortung geht. Manchmal ist das nicht gut für ihn, aber so ist das eben. Und er versucht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und ich weiß nicht, in vielen unserer Gesprächen in der Sauna ging es halt um Dinge, wo er gemerkt hat, ja, ist das jetzt dran? Wie kann es sein, dass ich das die ganze Zeit möchte, dass ich versuche zu erzwingen und es nicht klappt? Warum geht es mir gerade so schlecht? Warum klappt es nicht? Warum funktioniert es alles nicht? Wie kann das sein? Mit allen möglichen Arten von Problemen waren wir konfrontiert, die wir durchgesprochen haben, allen Herausforderungen, die Gott da irgendwie aufgezeigt hat auch. Persönlich, in der Gemeinde, in der Jugend. Und bei all dem konnten wir uns gegenseitig daran erinnern, Gott ist da. Letzten Endes ist Gott es, der die Hoffnung gibt. Gottes Plan ist voller Hoffnung. Zu seiner Zeit beruft Gott uns und beruft DJ an den Ort, an den er ihn haben möchte und zeigt ihm, dass da Hoffnung ist. Und ich schätze, das ist für uns alle eine Situation, in der wir uns immer wieder befinden, dass wir, wie das betrügerische Volk Israel, immer wieder uns von Gott entfernen, immer wieder von Gott weg sind. Aber Gott ist treu und Gott ist da und sein Plan ist voller Hoffnung. Und wenn wir zu ihm zurückkommen, kommt er zu uns zurück. Dann lässt er uns nicht im Stich. Dann stellen wir vielleicht auch fest, dass er nie weg war. Ihr kennt die Geschichte von Esther und ich lese aus Esther 4, Vers 14. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Die Geschichte von Esther, für alle, die sie jetzt nicht so gut kennen, die Worte, die hier gesagt werden, sind von Mordecai gesagt worden, dem Ziehvater und Onkel von Esther, der die wie durch einen Riesenzufall irgendwie Königin von Persien geworden ist. Und jetzt steht sie da und ihr ganzes Volk steht kurz vor der Auslöschung durch einen Beamten von Persien. Und jetzt kommt ihr Onkel zu ihr, erzählt ihr von diesen Plänen und sagt, du könntest die retten, du bist die Königin. Du könntest jetzt einfach zum König hingehen und sagen, mach was. Und sie hat Angst davor, sie hat richtig, richtig tiefe Angst davor, bittet ihren Onkel zu fasten und der Onkel sagt aber zu ihr, Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen Königin geworden bist. Gott hat Esther durch diesen Riesenzufall an eine Stelle gestellt, an der sie Einfluss hat, an der sie etwas bewirken kann. Gott beruft uns für unsere Zeit. Die Berufung von Esther, die ist schon lange bevor sie diese Berufung bekommen hat, erfolgt. Sie hat es noch nicht gemerkt, dass Gott sie an den Ort gestellt hat, wo sie sein sollte. Frodo hat den Ring nicht gewählt, jedenfalls nicht so, wie man eigentlich denkt. Er hat sich die Aufgabe nicht ausgesucht, ganz am Anfang, sondern er ist da irgendwie reingerutscht, irgendwie über seinen Onkel. Aber letztendlich ist es kein Zufall gewesen. Manchmal ist es scheinbar ein riesiger Haufen von Zufällen und am Ende landen wir genau da, wo Gott uns haben möchte, in einer Situation, in der Gott uns gebrauchen möchte. Und ich weiß, es ist ein bisschen unsauber, dieses Zitat zu entfremden, weil Einstein ist eigentlich polemisch hinsichtlich der Willkürlichkeit der Quantenmechanik meinte, aber Gott spielt nicht mit den Würfeln. Gott stellt uns nicht zufällig an einen Ort, sondern Gott hat einen Plan, der dahinter steckt. Und Gott uns beruft uns für unsere Zeit, für diesen Moment, in dem er uns gebrauchen möchte. Und ich glaube, Gott hat für jeden von uns solche Momente, in denen er uns gebrauchen möchte und stellt uns an den richtigen Ort, selbst wenn wir das manchmal nicht merken, selbst wenn wir daran zweifeln. Und ich glaube, für dich, DJ, gab es 1000 dieser Momente in den letzten Jahren. Hier, an diesem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du weiterziehst und wo Gott dich an einen anderen Ort stellen wird. Und ich bin schon gespannt zu sehen, wo das alles hinführt und was Gott noch mit dir vorhat. Aber gleichzeitig können wir darin auch ein Vorbild sehen, dass wir die Augen offen halten nach Dingen, nach Situationen, in denen Gott uns genau da, wo wir in unserem Leben stehen, ob es auf der Arbeit ist, in der Schule, im Studium, keine Ahnung, abends in einem Pub oder sonst wo, wo Gott uns gebrauchen möchte. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist und an dem Gott uns nicht stellt. Gott beruft uns für unsere Zeit. Gandalf sagt zu Frodo, wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. Diese Zeit ist ein Geschenk Gottes. Sie ist erfüllt von Hoffnung und sie ist voller Berufung für uns. Also was bleibt zu sagen? Lebe deine Zeit mit Gott in Hoffnung und in Dienst für ihn. Und das war's. Mit dem Prediger, lebe es einfach voller Freude und genieß die Zeit.
Erstmal für die paar, die mich wahrscheinlich nicht kennen. Ich bin Kilian. Ich bin Mitglied der Jugend hier, die DJ leitet. Und ich habe jetzt ja auch quasi meinen kurzen Predigtbeitrag. Bitte seid nicht zu harsch, das ist mein erstes Mal, dass ich predige. Ich denke mal, die meisten von euch würden mir zustimmen, wenn ich sage, dass der Herr der Ringe auf jeden Fall eine gute Geschichte ist. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, die meisten würden es wahrscheinlich als Meisterwerk betiteln. Aber wie auf die meisten Geschichten hat Herr der Ringe einen Antagonisten. In dem Fall ist das Sauron. Aber obwohl Sauron zwar hinter dem ganzen Konflikt steht, die Truppen anführt und für das Ganze verantwortlich ist, nimmt er selbst nicht so viel das Rampenlicht ein, wie man erstmal denken würde. Das ist er von er, die meiste Zeit schickt er einfach seine Truppen, seine Orks, die er befehligt, seinen Verbündeten Saruman oder seine Nazgul, die Elite. Aber ein weiteres Mittel, das er quasi verwendet, ist eben der eine Ring. Ja, der Ring spielt in der Geschichte eine interessante Rolle, denn sein Ziel ist es, zu Sauron zurückzukehren. Das ist quasi ein eigenes Wesen. Und er macht es aber nicht, indem er einfach irgendwie magisch zu ihm hinschwebt oder so, sondern er muss dadurch seinen Träger benutzen. Der Ring verführt die Person, die ihn besitzt, dazu, den Ring aufzusetzen und seine Macht eigennützig zu nutzen. Der Nebeneffekt davon ist, dass der Ring die Seele verdirbt und zu Sünde verleitet. Eine ähnliche Vorgehensweise finden wir in Lukas 4, Vers 1 bis 13. Hier begibt sich Jesus nach seiner Taufe in die Wüste und fastet dort. Nach 40 Tagen erscheint ihm der Teufel und versucht ihn zur Sünde zu verführen. Sein erster Versuch ist, dass er Jesus sagt, er solle seine Macht als Sohn Gottes verwenden, um das Brot, das in der Wüste viel vorhanden ist, den Stein, den Stein, der in der Wüste ist, in Brot zu verwandeln. Jesus verneint dies aber und weist darauf hin, dass dies eine Sünde wäre. Als nächstes bringt der Teufel Jesus auf das höchste Gebäude in Jerusalem und sagt ihm, er solle springen, denn laut der Schrift würden die Engel des Herrn ihn auffangen und sicher nach unten bringen. Doch Jesus verneint auch dies und weist darauf hin, dass man Gott nicht prüfen soll, nicht herausfordern. Zuletzt bringt der Teufel Jesus auf den höchsten Berg, auf einen sehr hohen Berg, und zeigt ihm die ganze Welt. Und verlangt von ihm, dass Jesus ihn anbetet. Im Austausch dafür würde er ihm all das schenken. Aber Jesus verneint auch dieses Angebot, woraufhin der Teufel von ihm ablässt. Man sieht hier schon ein paar Parallelen zwischen den Vorgehensweisen des Ringes und des Teufels. Auch der Ring bietet Macht und generell Vorteile an und verführt so den Träger zur Sünde. Man kann also so die Reise von Frodo und seine Aufgabe, den Ring zum Schicksalsberg zu bringen, mit dieser Herausforderung von Jesus vergleichen. Aber Frodo ist lange nicht Jesus. Und so wird er auch mehrmals im Verlauf von Herr der Ringe dazu verführt, den Ring zu tragen. Aber das Wichtige ist eben, dass er ihn danach immer wieder abnimmt und ihn trotzdem meidet. Das macht ihn quasi menschlicher. Denn der ganze Grund, warum Gott seinen Sohn schicken musste, um für uns zu sterben, ist, dass es für uns unglaublich schwer ist, komplett ohne Sünde zu leben. Es ist so ziemlich unmöglich. Deshalb musste Jesus genau das tun und für uns gestorben. Es geht quasi darum, dass wir so wie Frodo sie trotzdem meiden. Und mit allen Mitteln quasi. Aber jemand anderes in Herr der Ringe, der dies eben nicht so schafft wie Frodo und den Ring nicht als eine Gefahr, nicht als die Gefahr ansieht, die sie ist, sondern als einen Schatz, ist Gollum. Gollum ist ganz versessen auf diesen Ring. Er sieht ihn als sein eigen an, wie schon gesagt, nennt ihn seinen Schatz für Gespräche mit ihm. Denn er hat den Ring gestohlen, er hat ihn gefunden, und hat sich mit ihm hunderte von Jahren in eine Höhle zurückgezogen und war allein mit ihm. Also da ist sein Ziel, durch den Verlauf der Geschichte wieder an diesen Ring ranzukommen, ihn sich zurückzuholen. Er ist quasi jemand, der von der Sünde komplett eingenommen ist. Er zeigt, was passiert, wenn man, anstatt sie zu meiden, sich von ihr einnehmen lässt. Aber das Interessanteste an Gollum ist nicht diese Beziehung zum Ring, sondern eher, was passiert, wenn er Zeit mit den anderen Hobbits verbringt, Frodo und Sam. Als Frodo und Sam sich vom Rest der Gemeinschaft der Neuen trennen müssen, um zu zweit nach Mordor zu gelangen, werden sie von Gollum verfolgt. Da sie wissen, dass diese eine Gefahr darstellt, überraschen sie ihn, als er versucht, nachts den Ring zu stehlen. Und nun könnten sie ihn eigentlich zur Strecke bringen, damit ihr Problem lösen. Aber das tun sie nicht. Sie haben Gnade mit ihm, denn sie brauchen jemanden, der sie hin zum Mordor bringt, denn sie kennen den Weg nicht selber. Und Frodo beginnt hier auch, Gollum bei seinem eigentlichen Namen zu nennen, Smergol, den er noch als Hobbit, der war, bevor er den Ring gefunden hat, getragen hat. Und wir, der Leser oder eben Zuschauer, je nachdem, ob er den Film oder die Bücher liest oder schaut, erfährt hier, dass Gollum hier etwas, einen inneren Konflikt führt. Er ist quasi geteilt. Die eine Seite, wir sagen jetzt einfach mal, das ist die Smergol-Seite, möchte den Hobbits helfen und ist ihnen wohlgesinnt. Die andere Seite, die Gollum-Seite, möchte sie verraten und den Ring wieder zurücknehmen. Aber dadurch, dass die Hobbits Gnade mit ihm haben und Frodo ihm so wohlgesinnt ist, gewinnt vorerst die Smergol-Seite, indem sie der Gollum-Seite sagt, sie solle verschwinden und nie wieder wiederkommen. Dies zeigt uns, dass selbst Leute wie Gollum quasi, die so eingenommen sind vom Bösen, von der Sünde, dass es für sie immer noch Hoffnung gibt. Und dass der Weg dadurch nicht Strafe oder Gewalt ist, sondern eben Vergebung und Gnade. Das, was passiert, wenn man sie mit Unfreundlichkeit behandelt, ist das, was passiert, nachdem Gollum von den Truppen von Gondor gefangen genommen wird und entsprechend behandelt wird. Hiernach wendet er sich wieder gegen die Hobbits und versucht, sie loszuwerden. Wir sehen also, dass der beste Weg zur Besserung Gnade und Vergebung ist und dass man diese Leute wie Menschen und wie Monster behandelt. So wie auch Gott uns allen vergibt, wenn wir ihn danach bitten, wenn wir ihn darum bitten. Amen.
Ja, Frodo kommt zu dem Ring unfreiwillig, das ist schon erwähnt worden. Er bekommt ihn als Geschenk von seinem Onkel. Ich bin froh, dass ich von meinem Onkel nie solche Geschenke bekommen habe. Und mit Mühe und Not und nur ganz knapp und mit viel Unterstützung von außen hat Frodo dann mit seinen Hobbit-Freunden den Ring nach Bruchtal gebracht. Der Heimat der Elben, das ist so ein sicherer Zufluchtshafen. Sie sind gerettet. Die finsteren Mächte können hier nicht herkommen. Sie können durchatmen, sich auskurieren und zur Ruhe kommen. Aber dann stellt sich ganz schnell heraus, dass Frodo mit dem Ring hier auf Dauer im Bruchtal nicht sicher ist. Dazu ist die Anziehungskraft des Ringes zu groß. Die bösen Mächte sind zu stark. Die einzige Möglichkeit ist, den Ring zu vernichten. Nur dazu muss man, wie schon bereits erwähnt, weit hinter die feindlichen Linien in das Zentrum des Bösen hinein, zum Schicksalsberg, um dort in der Lava den Ring zu zerstören. Und das ist ein irrsinniges Vorhaben. Da sitzt in dem Film so eine Ratsgemeinschaft zusammen und dann entsteht Streit. Das hat keinen Sinn. Und dann brechen alte Vorurteile auf. Keiner traut dem anderen das Vorhaben zu. Menschen, Zwergen und Elben streiten miteinander. Frodo sitzt abseits und schaut sich das traurig an. Keiner achtet auf ihn. Auf ihn, der als einziger weiß, was es heißt, den Ring zu tragen, was es für eine Last ist. Ihr kriegt so ein bisschen mit, wie die Hobbits drauf sind. Ja, und Frodo, das ist nicht der Stärkste und er ist nicht der Größte. Er ist jung, er kennt nicht die ganzen alten Geschichten. Und als Bewohner des Auenlandes, die Bewohner des Auenlandes haben sich in der Vergangenheit nie für die große, weite Welt interessiert. Und Frodo hat überhaupt gar keine Ahnung von der Geografie. Er weiß überhaupt nicht, wo er hin muss. Aber gerade deswegen, weil er nicht groß und stark ist, gerade deswegen, weil er vollkommen desinteressiert ist an der Macht, ist er in der Lage, den Ring zu tragen. Und die anderen stellen fest, dass es so sein muss, dass der Ring von jemandem getragen werden muss, der eben keinen Wunsch nach Herrschaft hat. Jemanden, der eben nicht gestalten und kontrollieren will. Von jemand, der anderen nicht seinen Willen aufzwingen will. Nur so haben sie eine Chance auf dem Weg zum Schicksalsberg. Und die anderen, die sehen das und erkennen das an und sind dann in der Lage, ihr gegenseitiges Misstrauen zu überwinden. Die Gemeinschaft des Rings entsteht. Und ich sehe da ein Gleichnis für die christliche Gemeinde. Wir haben natürlich keinen Ring. Das Symbol unseres Glaubens ist das Kreuz. Aber das Kreuz steht doch gerade dafür, dass es einen Weg jenseits der Macht gibt. Einen Weg außerhalb menschlicher Hierarchie. In Philipper 2, Abvers 6 beschreibt Paulus das, was Jesus getan hat, so. Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das heißt, er hat sich nicht dran festgeklammert, sondern entäußerte sich selbst, gab alles auf, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus ist Gott und wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das, was Jesus tut, wie er auf diese Welt kommt, in einen dreckigen Stall, wie er lebt, die Gefolgsleute, die er beruft, das sind sozusagen auch Hobbits. Wie er stirbt, das entzieht sich aller Vernunft. Und wenn es darum geht, eine Weltreligion aufbauen zu wollen, müsste man eigentlich genau anders vorgehen. Paulus bezeichnet das gegenüber der Gemeinde in Korinth als eine göttliche Torheit. Aber er sagt dann auch, die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt, was verachtet, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung, zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Und das macht die Gemeinde aus. Wir sind keine Versammlung der Coolen und der Angesagten. Wir freuen uns immer und denken, wow, der ist cool, das wäre toll, wenn der zum Glauben käme. Wow, wir wünschen uns einen Millionär in der Gemeinde. Aber wir sind keine Versammlung der Coolen und der Angesagten. Wir sind kein Klungelclub der Mächtigen. Und wenn Kirche das manchmal doch ist oder war, dann hat sie ihren Sinn verfehlt. Und das ist heute auch ein Problem der Christen in unserem Land, dass wir das zu oft waren. Und das macht Gemeinde aus, dass Verantwortung nicht als Macht ausgeübt wird, sondern als Dienst. So wie Jesus es einmal zu seinen Jüngern sagt. Er sagt, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Das erleben wir. Dazu müssen wir nur die Tagesschau anschalten, in die sozialen Medien schauen. Und dann sagt er weiter, aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Und dann sagt er, denn auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und so funktioniert es auch in der Gemeinschaft der Neuen, in der Gemeinschaft des Ringes. Frodo dient den anderen, indem er den Ring trägt, den er als der kleine, ambitionslose Hobbit, soweit es geht, ja, er hat auch seine Kämpfe, aber er ist derjenige, der am meisten immun ist gegenüber der Anziehungskraft des Ringes. Und die anderen dienen ihm, ordnen sich ihm mit ihren Stärken und Fähigkeiten unter. Und auf diese Weise transportiert der Herr der Ringe ganz viele christliche Wahrheiten, obwohl es in dem Buch nicht um Religion geht. Und das ist seltsam. Wir haben mit dem Herrn der Ringe haben wir ein mythisches Meisterwerk. Aber in dem Buch, da ist kaum von einem Gott die Rede. Es gibt in dem Buch keine Kirchen, keine Tempel, keine Priester, keine Religion. Aber trotzdem können wir da ganz viel lernen darüber, wie Glauben gelingen kann. Wie wir gegen die Zwanghaftigkeit der Fakten hoffen können. Weil es immer da, wo es keinen Weg zu geben scheint, am Ende doch einen Weg gibt. So wie Frodo dann einen Weg nach Mordor findet. So wie Gandalf ungefähr zur gleichen Zeit den Balrog besiegt, so ein Monster. Der wird in die tiefste Tiefe gerissen. Die glauben alle, der ist tot. Aber Gandalf findet einen Weg aus der Tiefe heraus. Und so wie Christus durch sein Leben und Sterben und seine Auferstehung den Tod besiegt und uns dadurch Hoffnung schenkt. Amen.